Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas.
Hallo ihr lieben Mamas und Papas da draußen, hier spricht Mella. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge hier beim Mama Talk Podcast. Und ich freue mich total, ich glaube, heute wird es richtig schön. So eine Mischung aus kaltes Coffee-Date, Matcha-Date und Deep Talk. Ich habe nämlich eine ganz tolle Gästin hier sitzen, die Janina Westphal. Sie ist Influencerin, Mama von 4 Kindern, beschreibt sich selbst als getrennt erziehend und das gibt direkt so viel Input für diese Folge. Aber wir haben uns versucht, auch einen Titel zu finden. Es geht darum, große Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, Janina hat davon schon einige in ihrem Leben treffen müssen, wollen, wie auch immer. Ich bin auch gerade mittendrin mit unserem Hofverkauf und Co. Ich werde da Janina auch gleich nochmal zu abholen. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge und ich werde das Wort direkt mal an Janina abgeben. Stell dich doch auch einmal ganz kurz vor, was du uns so hier vielleicht über dich mitteilen möchtest.
Ich bin Janina. Wie du schon sagtest, habe ich 4 Kinder. Und das Spannende ist, dass ich eine relativ große Altersspanne habe. Die Älteste ist 21 geworden und mein Kleinster ist erst 5. Das heißt, ich habe meine große Tochter sehr, sehr, sehr früh bekommen und dann in der Partnerschaft mit dem Henry dann nochmal 3 kleine süße Mäuse hinterher.
Cool, richtig spannend. Also war das ja damals wahrscheinlich auch schon eine große Entscheidung. Wie alt warst du, als das erste Kind kam?
Ich war 20, als ich schwanger geworden bin. Und das war, ich sage immer, die schönste Überraschung in meinem Leben, weil das war keine geplante Schwangerschaft, aber das war das Beste, was mir passiert ist irgendwie. Und ich bin irgendwie total dankbar auch, dass ich diese Erfahrung machen durfte, weil ich hätte mich selber wahrscheinlich nicht dafür entschieden, in den 20ern mein erstes Kind zu bekommen, so jung Mutter zu sein. Und ich sehe das jetzt auch, die Verbindung, die ich mit meiner großen Tochter habe, das ist schon sehr, sehr, sehr besonders.
Glaube ich. Schön. Ja. War es damals auch direkt sehr positiv oder war es damals auch vielleicht eine kleine Krise? Wie kann man sich das vorstellen?
Also ich war wirklich geschockt, ne? Also ich war 20 Jahre alt und ich saß dann da und ich kann mich noch dran erinnern, ich lag vor der Ärztin dort auf diesem Stuhl und sie sagte, herzlichen Glückwunsch. Oh, also so auch so total total lieb und euphorisch und ich dachte, herzlichen Glückwunsch. So. Und dann sagte sie, ja, Sie sind in der und der Woche und ich war auch schon in der 11. Woche plus 4. Und da ist mir erstmal, das kennt man wahrscheinlich, manchmal in so Situationen im Leben, da ist erstmal irgendwie in mir alles so, als würde die Zeit stehen bleiben und man realisiert gerade gar nicht, was passiert hier gerade. Und danach war ich wie in Watte gepackt und dachte, was mache ich denn jetzt? Und dann bin ich zu meiner Mutter gefahren, habe an der Tür geklingelt und meine Mutter meinte plötzlich, also ich habe nicht mal was gesagt, die hat mich nur angeguckt und meinte, du bist schwanger. Ja, krass. Und dann habe ich direkt angefangen zu weinen und meinte, ja. Und dann sagte sie, ja, egal wie du dich entscheidest, das ist die richtige Entscheidung. Und für mich war auch direkt klar, dass wenn da jemand zu mir kommen wollte, offensichtlich, dann ist der auch willkommen, dann kriege ich das auch hin.
Richtig schön.
Ja.
Wow, das berührt mich total.
Ja.
Und ich hoffe, ich bin ja auch gerade in so einer krassen Weggabelung. Ich kann das total nachvollziehen, diese Schockstarre und auch dieses in Watte gepackt. Ich wurde ja gerade gekündigt, ich bin Ärztin eigentlich und wurde wegen so blöder Gründe wie nicht stillen können, wegen der 24-Stunden-Dienste, ach und solche Dinge, wie es oft bei Müttern irgendwie leider auch im Job ist, dass wir da noch ziemlich benachteiligt sind oder irgendwie schauen müssen, wie wir uns da so durchschlawinern. Mhm. Und dann zieht das auch noch die Entscheidung bei uns nach sich, dass wir unseren Hof verkaufen müssen, weil ich jetzt hier auch gar keine berufliche Perspektive mehr habe.
Mhm.
Und ich finde es immer so schön, wenn man von anderen Menschen hört, das war eine echt krasse Situation, aber wir haben sie gemeistert und am Ende wurde es sogar das größte Geschenk bei dir jetzt zum Beispiel in der Situation, ne? Und
ja,
das ist so oft, finde ich, auch der Fall, weil das Leben uns irgendwie so vor Herausforderungen stellt und am Anfang sieht man das Geschenk dahinter vielleicht noch gar nicht.
Mhm.
Aber danach wachsen wir so über uns selbst irgendwie hinaus, dass es vielleicht doch einer der größten Schritte wird, den wir so brauchten, ne?
Das ist auch das Erste, was ich gerade dachte. Also es tut mir erstmal super leid,
Danke, ja.
Weil das ist ja wirklich mit verbunden mit so vielen Ängsten, Unsicherheiten, und das ist ja eigentlich so das Schlimmste, was einem immer passieren kann dann, ne?
Ja.
Existenzängste, Zukunftsängste. Aber wie du auch sagtest, meine Erfahrung im Leben, und ich habe echt schon blöde Sachen mitgenommen, meine Erfahrung im Leben war dann immer, wenn ich dachte, krass, jetzt geht's nicht weiter, wie soll man das irgendwie wuppen, hat sich danach was richtig, richtig Tolles ergeben. Und ich glaube, wie du auch sagtest, wahrscheinlich wartet auf der anderen Seite was Erfüllenderes, was Passenderes, was man noch gar nicht greifen kann. Und am Ende denkt man vielleicht in 2, 3 Jahren, krass, das musste so sein.
Ja, ich hoffe es. Deswegen
Ja.
ist bestärkt, solche Geschichten wie deine zu hören. Aber gibt es vielleicht bei dir im Leben gerade auch irgendwas, was eine Entscheidung irgendwie darstellt? Das muss ja auch gar keine eine der größten sein. Wir haben ja schon über eine sehr große gerade gesprochen. Aber
Ja.
gibt es irgendwas aktuell gerade auch bei dir?
Ich finde ja eigentlich, dass das Leben ja grundsätzlich immer aus Entscheidungen steht, kleinen, großen. Und ich sage ja immer, ich bin der CEO of Bad Decisions.
Okay.
Ich entscheide mich ungern und werde dann oft gezwungen, mich zu entscheiden.
Kenne ich.
Ja, ich schiebe gerne Entscheidungen vor mir her. Aber ja, aktuell, wir sind ja nach Hamburg gezogen und ich liebe Hamburg. Also ich bin schon immer ein riesen Hamburg-Fan und wohne auch wirklich schön. Ich mag das hier auch, aber ich glaube, ich bin gerade an einem Punkt, wo ich überlege, bin ich überhaupt so ein Stadtmensch?
Interesting.
Ja, also es macht mir sehr zu schaffen. So, ich glaube, ich wünsche mir im wahrsten Sinne des Wortes das Dorf, wovon ja auch immer alle sprechen, eine
Ja.
Gemeinschaft, ein Miteinander und nicht so ein Nebeneinander her. Und das ist in
Können
der
wir mal kurz
Großstadt.
Leben tauschen, ganz kurz?
Ja. Wer
Weil
vielleicht
ich habe es ja noch
damit.
nicht so genau erzählt, aber wir leben halt gerade
Ja.
voll auf dem Land und mein
Ja.
Freund. Und auch der Kindsvater, wir sind noch nicht verheiratet, der ist halt unglücklich hier auf dem Land. Das kommt auch noch
Ja.
mit dazu. Also klar, meine Gründe oder Umstände auf jeden Fall, aber das ist einer der Hauptgründe tatsächlich auch. Und er vermisst total das Stadtleben. Wir haben über 10 Jahre in Berlin gelebt. Deswegen finde ich es so
Ja.
spannend. Also du bist jetzt auch gerade erst vom Land in die Stadt wieder gezogen, oder wie ist es bei
Nee,
euch?
nee, ich komme aus Hannover, aber wir haben schon irgendwie so trotzdem das Beste in Hannover aus beiden Welten gehabt. Also wir hatten ein kleines Häuschen mit einem Minigarten, wir haben so ein bisschen am Stadtrand gewohnt, es war grün, wir hatten wirklich Grünflächen vor der Tür. Man hatte eigentlich so ein bisschen Dorfleben, aber innerhalb von 8 Minuten Autofahrt war man mitten in der Stadt. Das war
Ah,
perfekt.
richtig gut. So stellen wir es uns auch gerade vor. Also wir müssen jetzt auch irgendwie einen Kompromiss finden, ne, wie es in
Ja.
der Partnerschaft ist. Irgendwie wussten wir beide vorher nicht, dass das hier nicht klappen wird.
Ja.
Und jetzt gehen wir irgendwie beide mit anderen Gedanken raus und müssen gucken, wie wir uns finden, so in der Beziehung, was ja auch nicht leicht ist. Unser Kleiner ist 1,5.
Ja.
Da erstmal noch Paar bleiben in dieser Phase war auch schon schwierig genug. Ich würde sagen, das haben wir ganz gut hinbekommen. Aber jetzt stehen halt diese neuen Herausforderungen an.
Ja.
Und ich weiß ja bei dir, ich habe es ja auch schon eingangs erwähnt, dass du getrennt erziehend bist. Kannst du uns da auch ein bisschen abholen? Ist das das klassische Co-Parenting oder wie würdest du das beschreiben?
Ich würde sagen, dass wir es geschafft haben von, wir können kein normales Wort mehr miteinander sprechen, ohne uns anzuschreien. Also an dem Punkt waren wir. Also es war wirklich, also wenn ich jetzt zurückblicke und sehe, was wir geschafft haben, frage ich mich immer, krass, wie haben wir das geschafft? Aber es war so ein Wille da, ne? Also es ging halt einfach nicht mehr. Und es ist ja auch immer so, bei einer Trennung ist ja meistens einer verletzt. Einer will ja meistens sich nicht trennen oder es ist ja einfach so. Das heißt, da sind ja immer auch verletzte Gefühle im Spiel. Also das war wirklich schlimm und es war auch so traurig, weil der Henry und ich wirklich immer ein gutes Team waren und viel Spaß miteinander hatten und haben uns sehr verloren zwischen Arbeit und 3 kleinen Kindern. Also man darf ja auch nicht vergessen, unsere Kinder sind jeweils immer nur so 1,5 Jahre im Schnitt auseinander.
Wow.
Und am Ende haben wir halt jeder irgendwie nur noch getan, was getan werden muss. Aber unsere zum Beispiel wöchentliche Date Night, die wir früher immer hatten, wo wir viel Wert drauf gelegt haben, gab es nicht mehr. Und wenn wir uns unterhalten haben, haben wir uns unterhalten über Themen, hast du schon Windeln bestellt? Warst du einkaufen? Hat jemand die Wäsche gemacht? Umdrehen, ich bin müde. Bloß nicht anfassen. Bin overtouched. Also das war wirklich hart und dann haben wir auch nicht rechtzeitig die Reißleine gezogen. Also dieser Klassiker halt. Ich würde sagen, rückblickend wäre ich viel früher zur Paartherapie gegangen. Ich bin ja ein Riesenfan davon und sage, eigentlich müsste jedes Paar zur Paartherapie, auch wenn alles super läuft. Und dann, ja, habe ich dann gesagt, okay, es geht nicht mehr und bin ausgezogen. Das war erstmal auch sehr schwer, vor allem auch für den Henry. Und dann haben wir uns viel Hilfe gesucht im Außen. Familientherapie, Familienrat, Paartherapie. Und jetzt würde ich sagen, sind der Henry und ich wie früher, als wir beste Freunde plus Liebespaar waren, nur mit Kindern und ohne
Ah,
Liebespaar.
schön.
Ja, ja,
Das klingt traumhaft.
ja.
Okay, richtig toll. Wären das auch so deine Tipps? Weil ich höre das immer wieder. Ich bin selber auch Scheidungskind und meine Eltern, oh, die haben sich auch so schwer getan mit der Trennung und wir als Kinder haben es denen auch nicht leicht gemacht. Ich war damals 13 und mein Bruder 10, also auch ein Alter, wo man auf jeden Fall ja alles total mitbekommt. Bei mir schon Pubertät, Gefühlskrisen sowieso die ganze Zeit irgendwie da. Und wir haben so dran geklammert, dass sie es doch bitte wieder versuchen sollen, dass es sogar zwei Trennungen gab bei meinen Eltern innerhalb von dem Jahr, was es natürlich noch schwieriger gemacht hat. Und ich glaube, der größte Gedanke dahinter war, dass sie es unseretwegen nicht beenden wollten, aber dadurch halt es immer mehr in diese Länge gezogen haben, die das eigentlich erst zu diesem Rosenkrieg tatsächlich auch hat werden lassen. Und wären das auch so deine Tipps, die du gerade schon so ein bisschen angesprochen hast, für Paare, die vielleicht aufgrund der Kinder sich nicht trennen wollen, ist das bei euch vielleicht auch mitgeschwungen? Und ja, was hättest du anders gemacht?
Ich habe versucht, lange dran festzuhalten wegen der Kinder, weil ich dachte, das kann man den Kindern einfach nicht antun. Was wir hätten den Kindern aber nicht antun dürfen, waren einfach die ewigen täglichen Streitereien. Wir haben dann ja noch sogar also wir haben uns getrennt und haben dann auch noch zusammen gewohnt. Eine ganz blöde Idee. Das funktioniert einfach nicht, selbst wenn man ein Haus hat und sich jeder seinen Schlafbereich hat. Man braucht danach erstmal Zeit, um zur Ruhe zu kommen. Mein Tipp, glaube ich, wenn es eine gesunde Beziehung war, also wenn man weiß, ne, da sind zwei mental gut aufgestellte Menschen, die gut miteinander normalerweise umgehen können, es gibt es ja auch anders, würde ich sagen, ist mein Tipp immer, sich Hilfe zu holen im Außen, sowohl als Familie mit den Kindern und einmal aber auch nur als Paar oder getrenntes Paar dann auch, weil ich glaube, es ist so wichtig, auf neutralem Boden mit jemandem zu sprechen, der das anleitet. Und das auch kann, beruflich macht, weil ich glaube, nur da kann man vorankommen. Ich glaube, ab einem gewissen Punkt kann man auch gar nicht mehr normal miteinander sprechen, weil da die Emotionen so hochkochen. Und wenn da aber jemand in der Mitte sitzt und sagt, na, wie siehst du denn das? Und wie siehst du das? Wie empfindest du das? Wie könnten wir da einen Weg finden, dass ihr beide glücklich seid? Das ist schon viel, viel wert.
Habt ihr das am Ende jetzt auch in der Art hinbekommen oder brauchtet ihr die Trennung und ruhige Gemüter oder?
Nee, wir haben das angefangen, als wir immer noch kein normales Wort miteinander sprechen
Okay.
konnten. Und wir haben jetzt immer so einen Running Gag, weil wir gehen dort immer noch hin.
Ah.
Und ja, wir machen das jetzt nicht mehr so oft, aber so alle 4 bis 6 Wochen mal. Und es ist lustig, weil wir gehen da rein. Ich bin von uns beiden definitiv der temperamentvollere Part. Wir streiten uns. Ich werde einmal laut. Im besten Fall renne ich einmal aus dem Zimmer, komme nach 30 Sekunden aber wieder rein. Dann reden wir weiter und danach gehen wir immer ein Eis essen. Das ist irgendwie unser Ritual geworden. Und ich freue mich da auch immer drauf, weil ich genau weiß, das ist unser Safe Space. Da können wir uns auch streiten.
Schön.
Ja, und das kann ich jedem nur empfehlen.
Das klingt total hilfreich und irgendwann übernimmt man ja wahrscheinlich auch die Art zu streiten, die man da vielleicht auch lernt und dann klappt es zu Hause auch besser. Wäre die Wunschvorstellung, ne? Oder man lässt da einmal alles raus und dann geht man geklärt nach Hause.
Wir streiten sonst nicht mehr wirklich viel.
Ey, super.
Nur über Lappalien. Wer hat die Brotdose eingepackt oder so? Also bei wem liegt sie jetzt schon wieder? Sowas. So Kleinkram.
Okay.
Ja.
Ja. Und wie alt waren eure Kinder, als ihr euch getrennt habt?
Ja, jetzt verrate ich tatsächlich was, was ich noch nie erzählt habe. Wir sind schon richtig lange getrennt. Wir haben uns nämlich im Sommer, Herbst 21 getrennt und haben dann noch zusammen gewohnt und im 23 sind wir erst auseinandergezogen.
Ah, okay.
Ja, das ist echt, also auch schon ein langer Weg, den wir gegangen sind.
Klingt
Ja,
danach.
ja, ja. Wir hätten direkt auseinanderziehen müssen.
Okay.
Ja.
Ja, wenn ich mir das vorstelle, damals bei meinen Eltern, das wäre auch gar nicht gut gegangen. Das war ja schon das war ja das Plat, nicht das Plateau, das war die Spitze quasi des Streits, ne, an dem sie sich ja getrennt haben. Und dann die beiden noch zusammen unter einem Dach. Oh,
Ja.
Tja, also so schmerzhaft es auch als Kind war, es war danach tatsächlich eine Erleichterung, würde ich behaupten. Es kam mehr Ruhe rein, es kam wieder mehr Struktur rein. Würdest du sagen, das ist auch das, was bei euch der Fall war? Und wie sind eure Kinder damit umgegangen? Haben die vielleicht auch Hilfe bekommen oder wie seid ihr damit umgegangen?
Ich habe ja vorhin schon erzählt, wir haben tatsächlich für uns was gemacht, aber auch als Familie. Also wir haben diese
Ah ja.
Familientherapie und auch einen Familienrat. Also das ist immer, wo wir hingehen, auch extern und uns zusammen hinsetzen, die Wünsche der Kinder anhören, unsere Wünsche anhören und also da halt miteinander arbeiten. Also ja, wir haben uns tatsächlich auch für die Kinder Hilfe geholt und ich fand, es gab mal einen ganz rührenden Moment. Eines meiner Kinder saß mal im Auto neben mir. Wir waren nur zu zweit unterwegs und dann sagte dieses Kind: Mama, ich finde das so toll jetzt, dass das jetzt so schön ist und keiner mehr streitet. Und das hätte ich mir früher gewünscht. Und dieses Kind ist wirklich eigentlich noch klein und Kinder haben einfach feine Antennen. Man kann da gute Miene zum bösen Spiel machen, aber Kinder merken alles.
Voll.
Und jetzt sind wir ja sogar so, dass wir Familientage machen, ne? Dass wir wirklich sagen, wir machen Ausflüge zusammen und das wäre vor 3 Jahren undenkbar gewesen, auch vor 2 Jahren noch.
Richtig schön.
Ja.
Genau das hatte ich mir auch immer gewünscht. Bei uns war es auch lange Zeit, dass es keine Familienfeiern zusammen gemacht wurden. Ich hatte das immer so angekündigt, wenn irgendwann hier das erste Enkelkind nachkommt, also sprich mein erstes Kind, dann sehe ich es nicht mehr ein, dass ich mich immer aufsplitte an Weihnachten, Geburtstagen. Ich war immer nur in der Weltgeschichte unterwegs, weil auch noch meine Großeltern getrennt sind. Es ist alles so aufgesplittet und dann bleibt das meist ja an den Kindern leider hängen, wenn, obwohl die Erwachsenen eigentlich die Verantwortung zu tragen haben in dem Sinne. Ne? Das habe ich auch als Kind schon früh immer verstanden gehabt. Da vielleicht auch ein bisschen zu viel Verantwortung getragen. Genau. Und jetzt ist es tatsächlich, dass das schön funktioniert wieder. Ich finde, Kinder bringen auch so eine Heilung in die Familie. Also auch nicht nur in die eigene Familie, sondern vor allem in die anderen drumherum liegenden Großeltern, Systeme und so weiter. Also zumindest hat das bei uns ein bisschen was gebracht. Und es ist viel, viel schöner, auch wieder, ja, einfach alle Beteiligten dabei zu haben, weil wir sind ja alle miteinander verbunden, trotzdem über das ganze Leben hinweg, ne? Deswegen finde ich es so schön als Positivbeispiel, was du erzählen kannst, dass ihr trotzdem Eltern bleibt für eure Kinder, ne?
Ich würde sogar weitergehen und sagen, der Henry ist mein bester Freund.
Schön.
Also ich bin ja Single und also ich gehe auch auf Dates und es ist ganz oft, dass Leute das gar nicht verstehen können, wenn ich sage, ja, aber der Henry ist auch mein bester Freund. Den ersten, den ich morgens anrufe, jeden Morgen, und da geht es nicht um die Kinder, ist der Henry. Ne, so, das ist, finde ich, das größte Geschenk.
Schön.
Ja.
Und habt ihr schon mal in die Zukunft gedacht, falls irgendwie ein neuer Partner, Partnerin käme? Wie würdet ihr das integrieren wollen, wenn du darüber sprechen möchtest?
Ja, klar. Also an allererster Stelle steht unsere Familie. Und jeder, der dazukommen mag, darf das auch, aber muss halt eben auch akzeptieren, dass unser Kern das Wichtigste ist, das ist Priorität. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen neuen Partner kennenlernen würde oder Henry eine neue Partnerin, dann wäre uns das schon sehr wichtig, dass wir auch dort ein sehr freundschaftliches, inniges Verhältnis alle miteinander haben und das gut funktioniert, weil wir verbringen halt die Zeit, wir feiern trotzdem auch die Feiertage zusammen. Wir planen jetzt einen Urlaub im Sommer zusammen und da darf gerne jemand dabei sein, aber da muss auch jemand mit klarkommen.
Ja. Oh, das gibt mir so ein Hoffnungsgefühl, dass das möglich ist. Also, ich habe hier auch schon mal mit einer alleinerziehenden Mama gesprochen. Die hat so Online-Kurse gegeben mit Happy Single Mom, wie man das alles hinkriegen kann. Die hat aber auch ganz viel erzählt, wie steinig der Weg dahin war. Aber ich glaube, wenn man es schafft, so diese eigenen Ego-Dinger vielleicht ein bisschen mehr in den Hintergrund zu stellen und wie du sagst, die Familie doch weiter vorne im Blick zu haben, ne, dann ist das möglich, glaube ich. Und du hast es so schön berichtet und das gibt mir voll den Aufschwung für weitere Familien. Ja,
Ja,
schön. Danke fürs Teilen. Ist
gerne,
richtig
gerne.
wertvoll.
Das freut mich sehr.
Okay, wir waren jetzt schon ganz tief bei dem Thema drin. Ich wollte dich noch mal fragen, weil das so auch so ein kleines Thema für mich ist. Ihr habt ja 3 bzw. 4 Kinder und ich wollte fragen, welcher Sprung war am größten? Weil wir überlegen auch schon so langsam, zweites Kind, aber ich höre immer, dass der Sprung vom ersten auf das zweite Kind richtig krass ist. Und dass danach so drittes, viertes, fünftes Kind, wir wohnen auch gerade hier noch in einem Dorf, die haben alle so viele Kinder, die Nachbarn rechts haben 6 Kinder, die gegenüber haben 7 Kinder und die erzählen immer alle, irgendwann haben die sich nur noch miteinander beschäftigt. Das sehen wir halt hier auch auf den Straßen, die spielen nur miteinander, auch die Kleinsten schon, ab 2, 3 sind die mit draußen. Aber ja, jetzt habe ich hier jemanden sitzen, die das wirklich nochmal aus eigener Hand erzählen kann. Und wie habt ihr die Entscheidung getroffen für diese weiteren Kinder? Das würde mich auch total interessieren. Gibt es den perfekten Zeitpunkt für weitere Kinder oder wie hat sich das entwickelt?
Also ich glaube, man kann das bei mir gar nicht so sagen, weil als die zweite geboren wurde, da war meine große Tochter schon 11. Das heißt, die war wirklich aus dem Gröbsten raus. Also das war jetzt nicht so dieser Cut, man hat ein 2-3-jähriges Kind zu Hause und kriegt dann noch mal eins. Okay. Deswegen habe ich jetzt nur diesen Vergleich mit 3 kleinen Kindern. Und ich glaube, da fand ich von 1 auf 2 schon knackig. Also weil die waren ja auch nicht weit auseinander. Das war sportlich. Nummer 3 war sehr entspannt. Fand ich dann jetzt gar nicht mehr so mehr. Und mein Vater hat genau das ähnlich. Ich habe 4 Schwestern. Mein Vater meinte irgendwann mal, ab Kind 3 ist eh egal.
Okay.
Ja.
Dann bestätigt das ja irgendwie ein bisschen, was ich erzählt habe, ja.
Weil er hat gesagt, in Deutschland ist gefühlt alles ausgelegt auf 2 Kinder. Wenn man dann irgendwie 3 oder mehr hat, dann hat man einmal dieses riesige, diesen organisatorischen Aufwand, welches Auto fährt man und so weiter und so fort. Aber er hat gesagt, dann ist man so drin, dass es eigentlich keinen Unterschied mehr macht, ob es jetzt 4 oder 7 sind.
Ja, krass. Ja. Auch guter Punkt mit dem, dass Deutschland eher auf 2 Kinder ausgelegt ist. Habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Ja.
Aber stimmt total. Unsere Geburtenraten gehen ja sogar noch weiter runter. Aber so die Wunschvorstellung ist eigentlich immer so die perfekte Familie mit 2 Kindern, oder?
Ja, fängt ja schon mit dem Wohnraum an, ne? Also ich meine, die meisten Menschen wollen ja in die Stadt oder die Menschen, die in der Stadt leben. Wohnraum ist echt knapp, ne? Und echt teuer. Und was macht man dann, wenn man viele Kinder hat, ne?
Ja. Wie habt ihr das hinbekommen?
Ich glaube ja, dass ich immer Glück habe. Ich bin ein Glückskind und ich ziehe immer sehr viel Gutes an. Ich habe immer jede Wohnung bekommen, die ich gerne haben wollte. Ich habe immer den Schulplatz bekommen, den ich mir vorgestellt habe. Ich kann das gar nicht so richtig, weil ich glaube, da habe ich einfach immer Glück gehabt. Mir waren die Leute immer wohlgesonnen.
Schön.
Und deswegen hat sich immer alles ergeben. Ich glaube wirklich, da zieht man manchmal das an, was man dann ausstrahlt. Und ja, und manchmal braucht man Glück.
Ja, ist übrigens bei mir genauso. Ich sage das lustigerweise auch immer mit dem Glückskind. Was bist du für ein Sternzeichen, wenn ich fragen darf?
Waage.
Ah ja, okay, mein Partner auch. Ich bin Schütze. Ja. Er hat ein bisschen mehr Feuer ja noch mitgebracht. Aber ich weiß auch nicht, bei mir ist es genauso mit den Wohnungen. Ich vertraue da auch immer total drauf, also klar, aktuell bin ich, glaube ich, in der allerschwierigsten Situation, die ich jemals hatte, wo ich so jeden Tag irgendwie mich richtig mental besinnen muss, diese Positivität beizubehalten, weil meine Vergangenheit hat mich eigentlich gelehrt, dass sich immer alles zum Guten entwickelt hat. Zum Glück, danke, danke, danke. Aber ja, also im Großen und Ganzen ging es mir auch so wie dir.
Ja.
Hast du auch Freundschaften mit vielen Kindern oder seid ihr da eher so eine Ausnahme?
Ich erzähle das ja auch immer gerne. Es ist echt schwer, hier in Hamburg Anschluss zu finden. Sehr schwer.
Okay.
Ich habe wirklich an Türen gekratzt. Also ich habe mir wirklich
gar nicht gedacht.
Ja, ist schwierig. Also ich bin ja so, ich setze mich ja sogar im Café einfach zu Leuten dazu, die ich nicht kenne. Also ich sage mal, hallo, ist hier noch Platz? Und dann lege ich ja los und quatsche. Aber das hilft einem hier nicht so viel, es braucht mehr Zeit. Und letzte Woche, ganz spannend, meinte ich zu meiner Freundin, die wohnt aber nicht hier in Hamburg. Ich glaube, jetzt langsam zahlt sich's aus, langsam wird's. Aber die haben alle keine Kinder.
Aber da passt du jetzt auch mittlerweile wieder mit rein. Also dein kleinstes Kind ist ja 5. Mhm. Also würde ich vermuten, auch schon ein bisschen selbstständiger. Oder ist es auch noch ein Alter, was viel, viel fordert von einem?
Ich glaube, wenn man Kinder hat, egal welches Alter, ist man ja immer beschäftigt, ne? Auch im Kopf, ne? Mit Sorgen, mit Gedanken. Ich glaube, das ist fast gar nicht, also es ist eigentlich egal, welches Alter. Also selbst bei meiner großen Tochter bin ich mit meinem Gedanken ganz oft abends im Bett und denke, denk über Dinge nach. Ich glaube, das lässt einen nicht los, ob die jetzt am Ende, die Bedürfnisse ändern sich und verändern sich. Ich meine, wenn die klein sind, brauchen die noch mehr, ne, so Nähe. Aber wenn die auch selbstständiger werden, hat man plötzlich ganz andere Sorgen.
Glaube ich. Ich habe mir schon immer mal gewünscht, hier im Podcast eine Mama zu haben, die ältere Kinder hat. Aber das sind so viele Themen, die mir im Kopf rumschwirren. Vielleicht nur noch mal, um dieses Thema dann rund um das Alter der Kinder und so weiter zu beenden. Aber eine Frage habe ich noch, weil du es schon so angeteasert hattest, dass die Bedürfnisse der Kinder sich nur ändern. Aber trotzdem bleibt es gleich anstrengend? Oder wie hast du es empfunden? Weil viele sagen ja, das erste Babyjahr ist so hart. Ich glaube, das ist auch das Jahr, wo die meisten Eltern sich trennen, tatsächlich, weil es so anstrengend ist und so eine riesige Umstellung des Lebens ist, was man bis dato kannte. Und würdest du sagen, ja, es bleibt irgendwie gleich anstrengend, weil sich halt einfach nur die Bedürfnisse ändern? Oder wie würdest du es formulieren?
Entschuldigung, mein Handy ist überhitzt.
Oh,
Hatte ich jetzt
okay.
auch noch nicht. Ich meine, wir haben es ja hier eher minus gerade. Ihr steht jetzt auf Ofenkäse tiefgekühlten.
Das ist witzig. Naja, aber wir waren ja gerade ganz gut an der Stelle, wo ich dir eine Frage gestellt hatte, nämlich ob die Phasen nur anders werden oder ob sie gleich anstrengend sind, was du denkst mit, du hast jetzt viel Expertise schon mit mehreren Kindern.
Ich finde, was du sagtest, auch mit dem ersten Jahr, das ist natürlich ein Ausnahmezustand. Das fängt ja schon damit an, dass sich das Familiensystem, also von einem Paar, gerade bei einem ersten Kind, man ist ein Paar, man ist in der Regel eingespielt, man kennt sich und plötzlich kommt da ein neuer Mensch und es ist ein ganz neues System. Ich habe ja eine Ausbildung zur Doula gemacht und eine Herzensangelegenheit ist mir da, also im Besonderen eben die Eltern darauf vorzubereiten, was auf die zukommt. Und ich glaube, dass viele sich dort aus den Augen verlieren, weil die Frau hat ja nun mal den Fokus auf dem Baby. Ne, das ist ganz klar also das soll ja auch so sein. Ne? Das Baby soll ja überleben. Ne? Das Baby soll das erste Jahr gut überstehen. Das heißt, der Fokus ist auf diesem Kind. Die Frau ist in der Regel übernächtig. Der Körper hat sich verändert. Die Hormone verändern sich. Man fühlt sich nicht wohl. Man ist overtouched. Und der Mann steht in der Regel meistens daneben. Und es findet nicht die Kommunikation statt. Und er weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Und er fragt sich um Gottes Willen, wie kann ich das supporten? Und das ist halt ganz, ganz schwierig. Also dieses erste Jahr, ja, ist eine Herausforderung, gerade wenn man vielleicht auch noch ein Baby hat, was nicht gut schläft, ne? Aber auch so, man ist ja einfach, man schläft ja trotzdem nicht besonders gut. Ich glaube, danach ändern sich einfach, dann ist es anders anstrengend, ne? Da kommen dann andere Sorgen dazu. Also so hat man ja wirklich, ne, ist das Baby zufrieden, weint es nicht, ist es satt, ist es gut gewickelt, hat es die Nähe, die es braucht im Kleinen. Und später wird ja der Kreis immer größer. Man macht sich plötzlich Gedanken über so viel mehr, ne? Ist mein Kind sicher? Wie kann ich es unterstützen? Dann zeigen sich ja auch schon die Kinder in ihrem Charakter sehr deutlich, ne? Welche Interessen haben die? Dann überlegt man, welcher Kindergarten, wie die Schule, kommen die da gut mit? Macht man denen nicht zu viel Druck? Wie kann man sie unterstützen? Und so geht es ja weiter. Also die Themen verändern sich einfach. Aber ich glaube, meine Tochter ist 21, die will dieses Jahr anfangen zu studieren. Und ich zerbreche mir den Kopf, wie das wohl wird, wenn sie jetzt studiert und wo sie studiert und was sie studiert, wo sie mal irgendwann leben wird. Ne? Und kommt sie abends gut nach Hause? Frage ich mich jedes Wochenende,
Ja,
ne? So, also
glaube
so wenn
ich.
sie ausgeht, ich liege jedes Wochenende hier und sage, hey, bitte schreib mir, wenn du zu Hause bist. Ja, aber die ist ja teilweise bis 6 unterwegs. Ne? So. Und das,
Kannst du lange warten,
ja,
Mama?
und das sind so, diese Sorge lässt nicht nach.
Ja, ich fühle voll, was du sagst. Und stimmt es aber auch, dass man mit reinwächst in die Themen, je älter die Kinder werden?
Ja, das wächst man immer. Das muss man ja auch, ne?
Ja?
Man muss ja irgendwie,
Ja,
ja,
oder?
finde ich
Das
auch.
sage ich nämlich meinem Freund immer,
Ja.
obwohl ich es ja auch nicht weiß, aber glaube, dass dem so ist, weil er hatte total Angst, auch vor dem ersten Kind.
Ja.
Ich hatte zum Beispiel schon länger einen Kinderwunsch, aber wir haben das seinetwegen dann immer ein bisschen rausgezögert, weil er auch in sehr verletzlichen Momenten damit mir geteilt hat, dass er glaubt, dass er das gar nicht kann alles.
Ja.
Fand ich auch richtig schön einerseits, dass er das endlich mal so gezeigt hat zu dem Zeitpunkt, ne?
Ja.
Aber ich glaube, das ist total verständlich, dass das vielleicht auch gerade Männer dieses Gefühl haben,
Ja.
weil du hast es auch so schön gesagt und ich finde es wahnsinnig wichtig, dass du diese Arbeit als Doula leistest, dass du die Menschen, die werdenden Eltern da ein bisschen mehr in diese große Veränderung mit reinholst, auch vor allem emotional, finde ich, ist da ganz, ganz viel Veränderung dabei. Einfach das ganze Leben wird auf den Kopf gestellt, sind wir mal
Ja.
ehrlich, ne? Und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass die Männer da auch mehr abgeholt werden. Und deswegen danke. Ich wollte nämlich auch schon deine Arbeit als Doula ansprechen. Bist du da auch richtig aktiv noch? Weil du hast ja auch einen riesen Insta-Account. Also das sind so deine Jobs oder?
Ja, also ich mache die Doula-Arbeit tatsächlich ehrenamtlich. Das heißt, ich begleite immer maximal zwei Frauen zur gleichen Zeit. Und das ist bei mir so, dass ich es aktuell ehrenamtlich mache, weil das haben wir, glaube ich, alle mal diesen Punkt im Leben. Ich habe mich sehr lange nach dem Sinn im Leben gefragt, was gebe ich der Welt zurück und was für einen Fußabdruck hinterlasse ich eigentlich? Und das war irgendwie unzufriedenstellend, sehr lange für mich. Ja, und für mich ist diese Arbeit einfach nur bereichern, wunderschön. Mutterschaft und Schwangerschaft und Geburt, das sind auch so Themen, da brenne ich für. Also das ist, da könnte ich mich den ganzen Tag mit befassen. Und wenn ich da Paare oder auch Mütter begleiten darf und unterstützen kann, dann ist das für mich das größte Geschenk. Und ich hatte eine ganz tolle Erfahrung vor kurzem. Da habe ich eine Familie sehr, sehr intensiv begleitet. Das war das erste Kind, auch ein steiniger Weg. Und dieses Paar, ich habe die beobachtet, ich habe die sehr oft getroffen in der Schwangerschaft, ich habe die dann aber unter der Geburt beobachtet und dachte mir, um die mache ich mir gar keine Sorgen. Die sind sowas von dabei, die sind so in Kommunikation, die sind so sich zugewandt. Ich meine, wir haben ja schon geboren, das heißt, wir kennen das ja auch, diesen Ausnahmezustand. Man ist ja wirklich, also man ist ja, das ist eine Grenzerfahrung, eine schöne auch hoffentlich, aber es ist eine Grenzerfahrung. Und wie ich dieses Elternpaar erlebt habe, da kriege ich immer noch Gänsehaut und da habe ich gedacht, also die brauchen mich eigentlich nicht mehr.
Hast du richtig schön geschildert. Ja. Oh, ich bin ja auch, also ich arbeite ja im Kreißsaal auch viel, wenn ich einen Job habe.
Ja.
Und ich kann genau bestätigen, was du sagst. Also ich habe auch ganz doll dieses Herzensthema selbstbestimmte Geburt, weil ich leider auch schon viele, viele unschöne Erfahrungen miterleben musste, wenn so den Eltern so das Zepter aus der Hand genommen wird bei der Geburt, ne? Und ich erfahre leider auch immer wieder, dass dann viele Vorwürfe danach auch im Raum stehen, innerhalb dieser Paarbeziehung, weil die Frau sich dann so ungeschützt gefühlt hat, also dass der Mann doch hätte mehr für sie einspringen sollen und sowas. Oh, und deswegen, ich finde es so traumhaft, wie du es gerade geschildert hast, wenn die schaffen, bei sich zu bleiben. Das ist halt im Kliniksetting immer davon abhängig natürlich, wirst du auch wissen. Und die Menschen, die zuhören, ist es ein Notfall, ja oder nein? Darüber müssen wir gar nicht sprechen, ne? Eine Notfallsituation ist was ganz anderes. Aber wenn wir wirklich mal bei so einer, hoffentlich, was ich jedem wünsche, einer Geburt sind. Ja, wir kommen an unsere Grenze, aber es darf auch so sein, dass wir über uns selbst hinauswachsen. Und wenn wir es schaffen, da noch irgendwie die Verbindung, zu unserem Partner zu halten, das kann den Grundstein für die nächste, Beziehungsphase legen, ne? Wie wollen wir als Eltern sein? Also, das finde ich so schön, wie du das geschildert hast. Das ist auch komplett mein Herzensthema.
Ich finde, ich wünschte mir auch, dass ich da so viel mehr tun würde. Ich bereite zum Beispiel immer meine Frauen oder Paare auch auf alles vor, ne? Ich bin zum Beispiel kein Freund zu sagen, wir gehen da mal rein und lass uns mal überraschen oder zu sagen, das ist meine Traumgeburt. Ich schreibe mir jetzt die Traumgeburt auf. Ja, auch das mache ich, aber ich versuche die Frauen und die Paare dann auch immer auf alle Eventualitäten vorzubereiten, weil Kontrollverlust. Wenn die aber wissen, was passiert, sogar in einem Notfall, dann haben sie trotzdem das Gefühl, ich habe noch die Kontrolle.
Das beugt
Ja.
nämlich Traumata vor, ne? Also das
Ja.
ist so wichtig, dass du das sagst. Wenn wir nämlich diesen Kontroll- und Machtverlust haben und uns vielleicht sogar noch schuldig und schambehaftet am Ende fühlen, davon ernährt sich ein Trauma, ja? Und das kann man nur vorbeugen, indem man, wie du gerade schon sagst, diese Eventualitäten, Plan B, Plan C, vielleicht ein Kaiserschnitt. Wir haben einen fast 33-prozentige Kaiserschnittrate in Deutschland. Also
Ja.
klar möchte das vielleicht niemand haben oder versus denjenigen, die dann vielleicht doch einen Wunschkaiserschnitt haben wollen, denen wird ja auch das Leben schwer gemacht. Aber wir müssen uns damit einfach beschäftigen, weil es so häufig der Fall ist, ne? Oh, du
Ja,
machst das so toll, wirklich.
das freut
Klingt
mich.
jetzt so, als hätte ich irgendwie den Hut auf und dürfte die das sagen. Nein, aber ich merke es halt nur in der Klinik,
Ja.
wenn da Paare reinkommen, die eben nicht so eine schöne Vorarbeit wie mit dir vielleicht hatten.
Ja.
Und ja, dann läuft das leider nicht immer so. Und du gehst dann auch wirklich immer mit an die Geburtsorte jedes Mal? Zwei gleichzeitig oder?
Das ist unterschiedlich, was die Frauen wollen. Ich hatte zum Beispiel jetzt auch eine Frau, die hatte Ängste, sehr spezielle Ängste. Und die wollte gerne die Ängste bearbeiten, so dass sie gestärkt in die Geburt geht. Aber die hat mir tatsächlich auch beim Kennenlerngespräch schon gesagt, sie möchte nicht bei der Geburt begleitet werden. Also das können die Frauen schauen, was sie brauchen und sich das mitnehmen, was sie brauchen.
Sehr schön.
Ja.
Und was ich auch immer so spannend finde, wie wird das denn aufgegriffen von den Kliniken oder aufgenommen? Sind die da offen für, dass noch wer Zweites in dem Sinne meist ja dabei ist als Geburtsbegleiterin?
Tatsächlich wurde ich darauf vorbereitet in der Ausbildung, dass das manchmal bei manchen Kliniken nicht so gut ankommt. Ich für meinen Teil muss sagen, ich habe bisher nur gute Erfahrungen gemacht.
Schön.
Also wirklich eher so, dass die sich auch gefreut haben, dass noch jemand da ist. Also bisher kann ich nichts Schlechtes sagen.
Da merkt man dein Glückskind-Vibe, also
Ja.
liebe Mamas und Papas da draußen. Raum Hamburg,
Ja.
Janina hat hier den Glücksvibe.
Ja.
Darf man dich dann über Insta anfragen,
Ja.
falls es jetzt irgendwer hier hört?
Ja, da klar.
Okay,
Und ich
sehr schön.
begleite sogar über Hamburg hinaus, also auch der Speckgürtel.
Cool, dass wir dieses Thema auch noch angeschnitten haben. Danke dafür. Und wir sind auch schon relativ am Ende, aber eigentlich habe ich noch ein, zwei Themen. Du schreibst doch auch gerade ein Buch, habe ich gehört.
Ja.
Willst du uns da vielleicht kurz mit abholen? Also war das auch eine Entscheidung, die dir schon lange unter den Nägeln gebrannt hat, oder war das eher so ganz kurz entschlossen? Ach, die Chance hat sich ergeben.
Nee, eigentlich ist Autorin zu sein ja schon mein Berufswunsch seit der Grundschule. Und ich habe ja den Blog gehabt, weil ich immer gern geschrieben habe. Ich habe 2009 angefangen zu bloggen. Und dieses Buch, was ich gerade schreibe, das will ich schon lange schreiben. Ich war mal verheiratet und ich hatte ja wirklich eine sehr ungesunde Ehe, die geprägt war von Partnerschaftsgewalt, also wirklich sehr harte Kost. Und in diesem Buch schreibe ich über meine Geschichte, also wie ist das überhaupt passiert, dass ich dort hineingekommen bin, ohne erstmal auch rechtzeitig zu realisieren, was da gerade mit mir passiert, also auch diese Dynamik. Aber das Ziel ist es des Buches, dass man am Ende das Buch zuschlägt und sagt, ja, egal wie schwierig es gerade für mich war, ich kann alles ändern, ich habe alles in der Hand und ich kann gehen. Also es soll ein schönes Gefühl am Ende bleiben.
Hartes Thema und ich
Ja.
glaube, so, so wichtig, wenn man sich der alleinerziehenden Rate auch anschaut, ne, und Gewalt an Frauen generell, toxische Beziehungen. Willst du uns ganz kurz noch ein bisschen mehr mit reinholen?
Also ich war verheiratet mit einem, also ich weiß, das Wort wird einfach inflationär genutzt, aber wir waren damals auch bei einer Therapeutin. Also ich war mit einem Narzissten verheiratet und der hat mich hochgradig abhängig gemacht. Ich hatte am Ende keinen Zugang mehr zu einem Bankkonto, ich besaß keinen Personalausweis, keinen Reisepass mehr. Ich wurde eingeschlossen, wenn er zur Arbeit gegangen ist. Also so wirklich schlimme Dinge. Und ich habe sehr lange Angst gehabt zu gehen, weil ich dachte, ich kann ja nicht gehen. Wo soll ich denn hingehen? Und wie soll ich das finanzieren? Wie soll ich das machen? Und deswegen habe ich dann relativ lange noch ausgehalten. Aber irgendwann habe ich gedacht, nee, also A, kann ich das meinem Kind so nicht vorleben. Ich präge ja mein Kind. Also das denkt ja irgendwann, so werden Beziehungen geführt. Und eigentlich war mein Kind am Ende der Ansporn zu sagen, so. Deswegen sagte ich am Anfang auch, es kommt immer darauf an, wenn man sich trennt. Wie ist die Ausgangssituation? Ist das eine normalerweise ursprünglich eine gesunde Beziehung gewesen, wenn man natürlich mit einem Partner oder einer
Verstehe.
Partnerin zusammen ist, die anders ist? Dann müsste man, das ist mein Tipp immer, da mit einem Plan ranzugehen. Nicht Hals über Kopf, sondern wirklich hintenrum schon planen, sich Hilfe ins Boot holen. Das habe ich damals auch gemacht. Und deswegen glaube ich, bin ich da auch so gut rausgekommen. Wieder mit viel Glück. Ja.
Das begleitet dich so ein bisschen,
Ja.
ne? Aber kann ich auch verstehen, warum das Schicksal, das Universum, wie auch immer man es betiteln möchte, gerade dir diese kleine Prise mitgibt, weil das ja wirklich auch einige Schritte schon waren, wo es das vielleicht auch einfach braucht. Und der Mut wird hoffentlich belohnt am Ende des Tages, auch wie du sagst, für dein Kind. Ich glaube, das ist auch oft das, was viele Frauen rettet in dem Sinne, da den Mut zusammengreifen
Ja.
zu können und dann doch endlich zu gehen. Ne? Also ich glaube, ich habe irgendwie mal Made, habe ich auf Netflix
Ja.
geschaut, die fand ich richtig toll, die Serie. Kennst du
Ja,
die?
die ist großartig.
Wirklich, das Thema greift das ja genau auf. Da habe ich die Zahl mitgenommen, dass es 8 bis 9 Anläufe, glaube ich, braucht, wenn Frauen sich in diesen gewaltvollen Beziehungen befinden, um es wirklich rauszuschaffen. Weil von außen, wer kennt es vielleicht nicht, die eine Freundin, die immer wieder zum Partner zurückgeht. Man ist ja meist gar nicht so tief involviert, weil die Frauen sich ja auch viel schämen, glaube ich, und auch schuldig fühlen, dass sie gar nicht diese internen Details so dolle teilen. Man kriegt dann immer nur mit, ah, sie geht wieder zurück und vielleicht auch mit so einem kleinen Augenroller. Und wann schafft sie es denn endlich? Aber ich kann wirklich nur Mate empfehlen und dann auch auf jeden Fall dein Buch, weil es so wichtig ist, dass darüber mehr gesprochen wird und dass es eben nicht so einfach ist, dass da total die Machtstrukturen noch einfach greifen, wie du es gerade geschildert hast. Wie kann das sein, ne? Also so kann es nämlich passieren, dass man sich so abhängig fühlt von diesem anderen Menschen, dass man gar nicht mehr gehen kann ohne Reisepass. Kann man ja auch wirklich nicht und so weiter, ne? Deswegen tausend Dank fürs Teilen.
Gerne.
Wow. Es war eine super, super bewegende, tiefgehende, inspirierende Folge. Immer trotzdem irgendwie auch mit so einem Lächeln auf den Lippen. Vielen, vielen lieben Dank, Janina.
Ich habe zu danken.
Hat mich richtig gefreut.
Ich habe mich auch sehr gefreut und ich war sehr aufgeregt, aber es war wirklich schön. Also danke.
Ich fand es auch richtig schön. Ja, und ich glaube, es ist eine Riesenbereicherung, alles, was du machst. Und ja, ihr Lieben da draußen, also folgt gerne Janina. Wie heißt dein Account nochmal richtig mit Unterstrich Westphal?
Genau, einfach durch Janina Sarah Westphal.
Ah ja, okay, sehr schön. Und ja, wenn ihr eine Doula-Begleitung sucht, wirklich, ich kann es nur empfehlen, als Assistenzärztin, die im Kreißsaal arbeitet, gerade nicht, aber sonst, es ist Gold wert, jemanden von außen dabei zu haben, damit auch nicht die Verantwortung so dolle irgendwie auf den Partner oder vielleicht auch auf sich selbst überladen wird. Wir machen ja immer alle Geburtspläne, ja, kann man haben, hast du auch schon so schön erklärt. Am Ende bleibt Geburt ein unplanbares Event, wo wir aber viel zu beigeben können, wenn wir die Umstände schön haben und da vielleicht sogar eine Doula, Beleghebamme etc. dabei haben, kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Genau. Und deswegen würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.